Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sprechen über ein ganz schönes Thema heute, das Thema Yoga in der Schwangerschaft. Und ich begrüße dazu die liebe Hanna. Hallo Hanna.
Hallo Franka, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin total begeistert, dass ich Teil von deinem Kongress sein darf. Dankeschön.
Sehr gerne. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie kamst du zum Yoga? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht?
Also meine Yoga-Reise, wie die begonnen hat. Ich komme eigentlich aus was total anderem. Und zwar habe ich BWL studiert. Also sehr, ja, sehr wissenschaftlich, pragmatisch. Und in meinem Masterstudium, das habe ich in Köln gemacht, stand für mich, also ich bin immer schon viel gereist. Ich bin super gerne nach Asien gereist in Semesterferien. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich nach dem Master was anderes machen möchte. Also nicht zurück ins Büro. Und da stand für mich fest, dass ich definitiv nach der Masterthesis nach Asien gehen werde und zwar auf unbestimmte Zeit, also ohne Rückflugticket. Und ich wusste auch, dass ich diese Zeit nutzen möchte, um dort was Neues zu lernen. Und spannenderweise hatte ich da schon den Impuls, einfach zu sagen, ich mache eine Yoga-Lehrerausbildung, ohne dass ich davor jemals Yoga gemacht habe.
Ach echt.
Ja, das war tatsächlich einfach auch die Intuition, die da oder meine Seele, die da gesprochen hat, weil ich dachte, wie kannst du denn sagen, du möchtest eine Yoga-Ausbildung machen, wenn du noch nicht mal Yoga gemacht hast? Mhm. Also deswegen war der nächste Schritt, dass ich in eine Yogastunde gegangen bin. Und das hat mich total geflasht, weil eigentlich bin ich nicht der, Sport war nie so wahnsinnig wichtig für mich. Also so vor allem an meine Grenze zu gehen und richtig zu schwitzen. Und andere Leute lieben das ja. Ich habe es eigentlich gar nicht geliebt. Mhm. Und im Yoga habe ich das aber gefunden, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und weil das Schöne da einfach auch ist, dass diese Anspannung und Entspannung gleich miteinander gekoppelt ist. Und weil nicht das Ziel ist, diese Pose perfekt zu können, so wie die Yoginis in Indien, mhm, sondern dass man einfach schon auf dem Weg letztendlich Spaß an diesen Posen hat. Mhm. Und ich habe mich nach meiner ersten Stunde so unglaublich gut gefühlt. Ich war voller Energie. Ich kannte das eigentlich eher, dass ich nach dem Sport eher so war, mhm, und halt total ausgepowert, aber eher negativ ausgepowert. Und im Yoga hatte ich wirklich danach, ich hatte total Energie. Ich war überhaupt nicht müde. Und das hat mich einfach überzeugt, dass ich wusste, okay, das ist wohl einen Weg, den ich einschlagen soll. Und dann bin ich nach der Masterthesis nach Thailand geflogen. Einen Monat später kam dann mein jetziger Mann dazu. Den habe ich kurz vor der Reise kennengelernt, was ja gar nicht meine Intention war. Also ich wollte eigentlich ungebunden reisen gehen. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt gehe ich da in eine Bindung ein, die sich aber so unglaublich gut und richtig angefühlt hat. Und da wollte das Schicksal das auch, dass er quasi dann nachkommen konnte. Also, dass es geschäftlich gepasst hat, dass er quasi nach einem Monat dazugestoßen ist.
Auch und dann, für lange Zeit kam er. Für lange Zeit oder kam er nur für zwei
Jahre? Ja, also genau wie ich, ohne Rückflugticket. Mhm. Also, er hat für ein Startup-Unternehmen gearbeitet und das ist dann hops gegangen. Und was sich für uns halt total richtig angefühlt hat. Andere, mhm, hätten jetzt gesagt, oh Gott, meine Arbeitsstelle. Und wir dachten, okay, cool, jetzt kannst du mit mir reisen gehen. Und er hat sich dann auch total geöffnet für diesen Yoga-Weg, was halt super schön war. Das teilen ja nicht alle Paare quasi die gleiche Leidenschaft. Und bei uns hat das aber total gepasst. Und es stand auch fest, dass, ich weiß nicht, ob es schon gleich feststand, dass er mitmacht bei der Yoga-Ausbildung, aber es war klar, dass ich das mache. Mhm. Dann sind wir mit dem Motorrad, also wir haben erstmal einfach viel Yoga gemacht. Und dann sind wir mit dem Motorrad durch Burma. Und da haben wir dann rausgefunden, dass ich schwanger bin. Ui. Also es ging sehr schnell. Ich glaube, circa fünf Monate, nachdem wir zusammengekommen sind. Aber wir kennen uns schon ewig. Also, mhm, da hat es gepasst. Und dann war halt die Frage, ja, was machen wir? Weil eigentlich hatten wir schon Tickets für Australien gebucht. Und das stand für mich dann aber klar, dass das jetzt nicht im Fokus steht, sondern eher im Fokus stehen würde, dass ich noch die Yoga-Ausbildung mache und wir danach wieder zurück nach Hause gehen. Und da kam es dann auch wieder, dass genau der richtige, ja, die richtige Yoga-Ausbildung zu genau diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und Mein Mann hat dann mitgemacht und das war eine sehr intensive Yoga-Ausbildung, die 3 Monate ging, von einem Kanadier, der sehr, sehr lange in Indien gelebt hat und dort auch als Wandermönch unterwegs war, also sehr, sehr spirituell. Und es war einfach die beste Zeit, die wir uns hätten schenken können oder vielleicht auch das Baby uns hätte schenken können, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht zu diesem Zeitpunkt gemacht. Und ich hatte am Anfang Bedenken, ob das schwanger vielleicht für mich das Richtige sein kann, weil es ja auch sehr intensiv ist. Mhm. Ich war, glaube ich, in der 10. Woche, als wir gestartet haben. Und davor war ich unglaublich müde. Also es kennen vielleicht viele in der Frühschwangerschaft. Mhm. Also ich habe gefrühstückt und dachte, okay, jetzt kann ich eigentlich zurück ins Bett und schlafen. Mhm. Oder ein Strandspaziergang war einfach schon unglaublich anstrengend für mich. Und in dem Kurs war halt der Fokus total auf der Atmung. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit gemerkt, wie viel mehr Energie ich bekommen habe und wie viel besser es mir ging. Mhm. Das war total fantastisch. Und was mir auch die Schwangerschaft in der Ausbildung gebracht hat, ist, dass ich davor immer der Meinung war, dass ich die Dinge genauso machen muss, wie sie mir gezeigt werden oder das machen muss, was die anderen machen, auch wenn es sich für mich jetzt vielleicht nicht so richtig anfühlt. Und ich habe ihn gefragt, was ich nicht machen darf, zum Beispiel jetzt in der Schwangerschaft. Mhm. Und er meinte, ich muss einfach auf mich hören. Mhm. Ja, also mein Körper sagt mir schon, was gut ist und was nicht. Und dann habe ich nur so gesagt, aber das fühle ich nicht. Mhm. Und es war dann wirklich so dieser Schlüsselmoment, in diese Intuition zu kommen und halt einfach dieses Vertrauen zu haben, dass mein Körper schon weiß, was gut ist und was nicht. Und dass ich das loslassen kann, diesen Ehrgeiz, alles so zu machen, wie das andere von mir erwarten, obwohl die Erwartung ja, die einzige Erwartung ist ja in einem selbst, ne? Ja, dieser Ehrgeiz, ja, und Glaubenssätze, die da wirken. Ja. Aber mein Yoga-Lehrer hatte sicherlich überhaupt keine Erwartung, für den wäre das auch super in Ordnung gewesen, wenn ich nur gelegen hätte, die ganze Stunde. Nehme ich an. Genau, und dann hatten wir diese 3 Monate und kurz darauf sind wir dann nach Hause geflogen. Da war ich dann im 6. Monat. Und ich habe dann gleich angefangen, mit meinen Freundinnen Yoga zu machen, also gleich in die Umsetzung zu gehen, zu unterrichten, aber in einem geschützten Rahmen, was sehr schön war. Dann war die Geburt von meinem ersten Sohn. Dann sind wir noch eine Zeit lang mit dem Wohnmobil durch Osteuropa getourt. Das war auch wunderschön. Und danach sind wir quasi sesshaft geworden. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, dass wir hier in der Wohnung, in der wir wohnen, einen eigenen Yoga-Raum haben, wo ich dann auch wieder ins Unterrichten gekommen bin. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, irgendwie möchte ich ganz gerne Schwangerschafts-Yoga machen, weil einfach das Wissen, was ich gerade selbst mir angeeignet habe in meiner eigenen Schwangerschaft, das ist so wertvoll, das halt einfach weiterzugeben, und habe dann eine Fortbildung gemacht zur Schwangerschafts-Yoga und bin dann auch recht schnell ins Unterrichten gekommen. Mein Mann meinte dann noch, oh, aber Hanna, lass dich bitte nicht anstecken von den vielen Babybäuchen, die du siehst. Und es ging keinen Monat und ich war schwanger. Das war herrlich. Und es war so wunderschön, weil dadurch ich das auch einfach wieder miterleben konnte, was ich weitergebe, und sich dadurch nochmal ein ganz anderes Feld geöffnet hat und das Wissen sich nochmal gestärkt hat und verändert hat.
Ja, nicht nur Theorie, toll. Ja.
Ja, genau. Ja, und dadurch, also meine Leidenschaften, die liegen auf jeden Fall im Bereich Yoga, Geburt und diese Kombination, also Yoga, Schwangerschaft und Geburt, das sind so die Themen, die ich einfach sehr liebe. Mhm.
Ihr wart mit dem, passt jetzt nicht zum Yoga, aber ihr wart mit dem Wohnmobil mit kleinem Baby unterwegs, ne? Direkt.
Ja, 7 Monate war er, ja.
Mhm, und es ging.
Das ging gut, ja. Ja, ja, war schön.
Ja, das ist so schön. Das ist so, als weil viele ja denken, oh je, wenn ein Baby kommt, dann ist dies alles vorbei. Und man kann so viel mit Kind eben auch machen.
Ja, vor allem, er hatte Neurodermitis, glaube ich, mit ab 3 Monate. Und sobald, wenn dieses Wohnmobil gestiegen sind und losgezogen sind, ist das quasi von Tag zu Tag kleiner geworden.
Echt?
Das ist mal so am Rande, vielleicht hilft es anderen auch, ja. Also es hat ihm unglaublich gut getan und uns wahrscheinlich auch, weil wir dadurch natürlich auch noch in eine andere Entspannung gekommen sind.
Mhm. Das ist ja interessant. Gut. Was bedeutet Yoga? Was bedeutet Schwangerschafts-Yoga? Was ist vielleicht der Unterschied, was man machen oder nicht machen sollte?
Also letztendlich ist Yoga ist für mich die Verbindung zwischen Körper und Seele. Also Yoga besteht eigentlich nicht nur aus diesem Körperlichen, was im Westen ganz oft aber so praktiziert wird, also eher halt auch auf dieses, in diese Anstrengung zu gehen und die Pose perfekt zu machen. Darum geht es aber, also letztendlich ist es eine Kombination aus Asanas, das sind die Körperhaltungen, aus Meditation und Pranayama, was die Atemtechniken betrifft. Und somit decken wir quasi viele verschiedene Ebenen ab, die wichtig sind für uns. Einmal die körperliche Betätigung, dass wir alles ins Fließen bekommen, den Körper bewegen, dass wir uns kräftigen, die Muskulatur kräftigen, aber auch die Muskeln dehnen. Das ist so dieser eine Part, also dieses Körperliche. Dann das Mentale, dass wir dafür Entspannung sorgen, dass wir Stress und Angst und Ärger und Wut quasi einfach abbauen. Das machen wir vor allem über die Meditation und die Achtsamkeit. Und dann durch die Pranayama-Übungen, also die Atemtechniken, da sorgen wir zum einen auch um auf wahnsinnig viel Energie, die in uns entstehen kann, dadurch, dass wir einfach mehr Sauerstoff in den Körper bekommen. Wir übernehmen aber auch einen sehr unterbewussten Prozess. Ja, also Atmung, wir atmen ja alle immer und ist total unterbewusst. Und wir nehmen jetzt plötzlich die Kontrolle über die Atmung. Und das wirkt sich einmal aufs Nervensystem aus, aber auch, es kommt ganz viel hoch. Also was im Unterbewusstsein schlummert, kann dadurch ans Licht kommen. Also Atmung ist unglaublich kraftvoll, also kann kraftvoll sein und gerade auch für die Geburt unglaublich wichtig. Und da können wir vielleicht den Bogen spannen zum Schwangerschafts-Yoga. Letztendlich ist Schwangerschafts-Yoga ganz normales Yoga, nur dass es einfach Dinge gibt, die wir fokussieren und Dinge, die wir nicht tun. Also zum Beispiel machen wir keine Asanas auf dem Bauch, weil einfach es, am Anfang kann man das noch machen, bis es, also man merkt selber, wann es unangenehm ist, auf dem Bauch zu liegen, weil dann natürlich ja der Druck da ist, ne? Und der Druck da auf das Baby und auf die Gebärmutter. Das lassen wir weg. Dann soll man nicht, also keine übermäßigen Sprünge machen, weil das den Beckenboden einfach unnötigerweise belastet und die Mutterbänder zu sehr dehnt. Wir lassen gezieltes Bauchmuskeltraining weg, weil ja von der geraden Muskulatur, weil da die Bauchdecke sich öffnen möchte. Ne?
Ja.
Und genau, und dann einfach dieses Hoch und Runter, was man oft macht, wenn man fließende Sequenzen hat, wie im Vinyasa-Yoga. Da schauen wir einfach, dass wir nicht zu oft hoch und runter gehen, weil das einfach für den Kreislauf anstrengend sein kann.
Genau, nochmal das, was man betonen muss. Die Leute, die kein Yoga machen, haben ja immer so ein bisschen das Gefühl, das ist Gymnastik. Und das ist eben wichtig zu betonen. Also jeder, der es macht, weiß das, dass Yoga eben nicht Gymnastik ist, sondern dass es viel, viel tiefgehender ist. Und dass es eigentlich sogar mal in Indien mit der Atmung begonnen hat. Die Übungen kamen erst später dazu. Ne? Das ist zur Unterstützung eigentlich des Atems, weil das im Zentrum steht. Das wusste ich früher auch nicht.
Ja, das ist super spannend. Vor allem, dass wir auch schauen, da achten wir sehr im Schwangerschafts-Yoga drauf, dass wir in die Bewegung mit dem Atem fließen. Ja, also der Atem gibt quasi eigentlich vor, was der Körper dann macht.
Ja, nicht andersrum.
Genau, ja.
Was hat denn Yoga mit Intuition zu tun?
Für mich unglaublich viel. Ich finde Yoga, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, ist eigentlich für mich auch ein Lifestyle. Also es geht ganz arg über diese körperliche Betätigung eben hinaus. Also Yoga steht ja auch sehr für Achtsamkeit. Also zu schauen, was braucht mein Körper denn? In die Ruhe zu gehen. Und deswegen hat Yoga für mich sehr, sehr viel mit der Intuition zu tun. Weil, vielleicht fangen wir an, was ist denn Intuition überhaupt? Weil letztendlich liegt die Intuition in uns allen. Wir haben nur ein bisschen vergessen, darauf zu vertrauen und diese Stimme in uns überhaupt wahrzunehmen. Und das liegt daran, dass der Geist, unser Verstand, unglaublich laut ist. Also die Stimme von unserem Geist, von dem Verstand, hören wir ja permanent. Die spricht ja permanent zu uns und zwar sehr, sehr laut. Und die Intuition, was letztendlich auch die Stimme der Seele von unserem Herzen ist, die ist sehr leise. Können wir also nur wahrnehmen, wenn wir den Verstand zur Ruhe bringen. Und das tun wir im Yoga ja über die Form der Meditation. Also zu schauen, okay, wie schaffe ich es, den Verstand einfach mal leise werden zu lassen, um diese Stimme im Inneren lauter werden zu lassen.
Und das ist so wichtig, weil das westliche Leben eigentlich immer nur diese laute Stimme fördert und wir unbedingt dieses Gleichgewicht brauchen, ne? Weil so viel Stress dadurch zustande kommt, dass wir immer auf diese laute Stimme nur hören, weil immer das im Vordergrund ist. Und deshalb ist Yoga so wichtig und auch Meditation so wichtig für die westliche Welt.
Total, ja. Also wir im Westen, wir brauchen das ganz, 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 ganz dringend.
Ja.
Und viele haben da ja gar keinen Zugang zu. Sie sagen, oh Gott, Meditation, ich kann keine Minute stillsitzen.
Ja.
Und das ist ganz klar, weil wir das ja auch gelernt haben und es ja auch gar nicht gewollt ist, dass wir letztendlich auf auf unsere innere Stimme hören, weil wir sagen, okay, die Ärzte wissen, was richtig für uns ist. Die Gebrauchsanleitung weiß besser Bescheid, als was mein Gefühl mir sagt. Also wir haben ja gelernt, vertrau nicht auf deine Gefühle, sondern vertrau auf das Wissen anderer.
Ja. Und das finde ich so wichtig, dass wir unseren Kindern das mitgeben von Anfang an. Das ist so wichtig, sie da so nur so ein bisschen in diese Richtung zu führen, dass eben nicht die anderen alles so über dich wissen, sondern nur du weißt es. Das ist so wichtig.
Das ist für die Kinder total wichtig, aber es ist vor allem auch für die Schwangerschaft total wichtig.
Ja.
Voll. Weil da kann man so viel erleben. Mhm. Also ich hatte vor kurzem eine Freundin von mir, die in der 33. Woche kurzzeitig dachte, dass sie vorzeitige Wehen hat und ist dann in die Uniklinik gegangen. Und er meinte dann, das Baby liegt noch nicht mit dem Köpfchen nach unten und das ist bei ihnen auf jeden Fall ein Kaiserschnitt. Und hat ihr da total Angst gemacht. Und letztendlich muss in der 33. Woche das Köpfchen da überhaupt nicht unten liegen. Gell? Mhm. Gerade in der zweiten Schwangerschaft. Und da ist immer so die Frage, warum? Also warum wird einem da eine Angst auferlegt? Das hat er vielleicht gar nicht wollen, hat er aber getan. Weil trotzdem, auch wenn man weiß, hey, es ist alles vollkommen in Ordnung und auch letztendlich Beckenendlage kann gut natürlich geboren werden, kommt dieser Moment der Angst hoch.
Ja, und das ist so schädlich, dann verkrampft man und dann...
Genau, und da dann wieder zurückzugehen und fühlen so, okay, was sagt mir denn meine Intuition? Ist da wirklich was falsch? Oder ist das jetzt gerade eine Angst, die ich eigentlich wieder loslassen darf, weil sie von außen kommt und für mich gar nicht relevant ist? Mhm. Und ja, und selbst ich hatte das in der 36. Woche lag er auch noch nicht mit dem Köpfchen unten. Mhm. Und auch da war ich eigentlich total im Vertrauen, dass es noch passieren wird. Aber als ich das gewusst habe, bin ich trotzdem auch in diese Anspannung erstmal gekommen und dachte, oh Gott, nee, und was kann ich jetzt alles tun, damit sich das Köpfchen noch dreht? Und da bin ich persönlich der Meinung, dass es von außen gar nicht so wirklich, also es gibt ja Yoga-Posen, die man sagt, die man machen kann, damit das beeinflusst wird. Ich glaube aber, das sucht sich das Baby schon selbst aus, in welche Richtung geboren werden.
Manchmal ist das Baby so ein bisschen unschlüssig und man kann es sozusagen noch anstupsen. Das geht schon, wenn man mit bestimmten Übungen, das habe ich schon erlebt, dass dann nur so ein Impuls praktisch gefehlt hat. Und wenn aber das Baby einen Grund hat, so rumzuliegen, dann bleibt es auch so. Dann kann man es natürlich nicht ändern. Aber manchmal macht es ein kleiner Stups, bringt was.
Ja. Ja, schön. Ja, bei mir hat sich dann beiden Geburten ist dann noch gedreht. Boah, was dann schön war. Aber ich bin dann einfach auch wieder in das Vertrauen gegangen, zu sagen, okay, egal wie unsere Geburt wird, es ist die richtige für uns.
Genau.
Ja. Aber nochmal zur Intuition, weil was ich super spannend fand zu erkennen, ist, dass der Kopf, der Verstand, der möchte uns einfach nur in Sicherheit wiegen. Der möchte, dass wir sicher sind. Und das ist nicht immer der richtige oder beste Weg für uns, sondern es ist ihm egal, ob wir dabei glücklich sind oder nicht. Es geht einfach nur um die Sicherheit. Und die Intuition, also die Seele, die weiß, was der richtige Weg für uns ist. Da geht, also die Seele hat ja nicht nur Erfahrung aus der Vergangenheit, was unser Verstand hat, also alles, was wir erlebt haben, alles, was wir an Erfahrung gesammelt haben. Auf das greift ja der Verstand zu, was ja super wichtig ist, weil wir sonst viele Abläufe gar nicht könnten in unserem Leben. Aber die Seele weiß halt, was uns wirklich gut tut. Und das kann auch sein, dass wenn wir auf diese Intuition vertrauen, sich erstmal nicht gut anfühlt oder erstmal was verschlimmert wird oder verschlechtert. Aber auch das, da kann man sich sicher sein, dass das wichtig ist, um dann auf diesen Weg weiterzugehen.
Und ich finde, dass die Schwangerschaft dafür ein total guter Moment ist, weil man da sowieso nach innen horcht und vielleicht, wenn man vorher immer nur so busy war und sich um seinen Verstand gekümmert hat, ist das eine gute Chance, dass man in der Schwangerschaft anfängt, auch für das eigene Leben ein bisschen was zu verändern. Vielleicht
total,
mit Yoga, ja, und mit Meditation.
Auch dann, ich finde, das ist, wenn man da vor diesen Weg noch nicht gegangen ist, genau der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, weil wenn das Baby erstmal da ist, dann wirken ja noch mehr Stimmen auf einen ein, was ist richtig, was ist falsch. Und ich merke da, dass ich gerade, was die Verbindung mit meinen Kindern betrifft, sehr genau weiß, also wenn sie jetzt krank sind und meine Mutter meint, geh doch zum Arzt. Und ich weiß, nee, also meinem Kind geht's gut. Ja, also ich weiß, wann der Zeitpunkt ist, zum Arzt zu gehen. Und davor weiß ich einfach, okay, da braucht jetzt einfach Ruhe.
Ja.
Und das ist so viel wert, weil das Leben einfach so viel einfacher als Mama macht.
Ja.
Und dann
das
aber,
kann man
was
so
nicht
gut in dieser Zeit entwickeln, genau. Das
ja,
auch
und
so.
Ja. Was nicht bedeutet, dass man nicht Hilfe von außen annehmen kann und darf oder nach einer anderen Meinung fragt, das ist super wichtig. Man muss nur halt auf die richtigen Wegweiser und Wegbegleiter da finden, die einem wirklich halt unterstützen und nicht vielleicht unnötig Angst fördern. Ja, und dabei sich bleiben zu können, das ist super viel wert. Und das ist halt der Weg über die Meditation, über die Atemtechniken, weil die Atemtechniken, die helfen auch dabei, Stress und Ängste abzubauen, also einfach unser Nervensystem wieder auszubalancieren. Und auch bei den Asanas, letztendlich ist es alles Achtsamkeit, ja. Ich weiß noch am Anfang meinen ersten Yogastunden, da waren wir immer im Vierfüßlerstand und dann hieß es, so, jetzt mach mal die Augen zu und lass deinen Körper einfach fließen, wie er fließen möchte. Und ich kam mir so albern vor. Und letztendlich jetzt, ich genieße das, weil der Körper halt ganz genau weiß, wie er sich bewegen möchte und wo es jetzt sich vielleicht gerade gut anfühlt und wo vielleicht eher nicht. Und wenn man da die richtige Anleitung hat, ist das halt eben auch dieser Weg in diese Körperwahrnehmung, die dann auch für die Geburt super wertvoll ist. Weil unser Körper weiß ja, wie er das Baby auf die Welt bekommt. Nur dass wir halt so, ja, zum einen ist es ja wichtig, dass man da in einem Vertrauen und in einer Entspannung sein kann dafür und dass man halt nicht von außen blockiert wird und in die Angst kommt, weil dadurch ja die Kontrolle von außen übernommen wird, ne? Und man eben halt diese Körperwahrnehmung nicht hat. Aber gerade wenn man dann ja in diese fließenden Bewegungen unter der Geburt geht, glaube ich, bringt das ja genau das, dass das Baby sich den Weg in den Geburtskanal suchen und finden kann.
Ja, und deswegen ist das schön, wenn man das in der Schwangerschaft schon übt, dann ist man sozusagen drin. Dann ist man so, dann ist es nicht mehr was völlig Neues, sondern man fließt da so rein mit der Zeit.
Ja, es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, sie lassen sich so auf die Geburt ja überraschen, weil das ist ja was wir alle können. Ich finde es wiederum sehr, sehr wichtig, sich gut vorzubereiten auf die Geburt. Und viel lesen, viele Erfahrungen zusammen. Deswegen finde ich deinen Kongress auch unglaublich wertvoll, weil da ja dieses Wissen da ist. Also auch das richtige Wissen sich anzueignen. Und ich hatte, das Spannende ist, da gibt es so viel. Und auch jetzt lerne ich immer noch was dazu, wo ich denke, das hätte ich gerne gewusst vor meiner, auch vor meiner zweiten Schwangerschaft. Deswegen finde ich das echt, echt wichtig. Und ich hatte es zum Beispiel in der ersten Geburt, also ich hatte eine Einleitung, weil mein Baby 18 Tage über Termin war und irgendwann war dann der, wo ich nicht mehr sagen konnte, okay, ich warte jetzt noch einen Tag. Durch diese Einleitung hatte ich dann Wehenstürme, also dass ich gar keine Pause mehr hatte zwischen den Wehen.
Unangenehm.
Super unangenehm. Und ich lag auf der Seite, also ich war in der Badewanne, bin dann auf das Geburtsbett und lag auf der Seite und ich wusste, ich muss in eine aufrechte Position. Das war meine Und das liest, also wenn man sich beschäftigt mit Geburt, weiß man das ja auch.
Ja.
Meine Hebamme im Kreißsaal hätte mir das nicht gesagt, dass ich in eine aufrechte Position kommen soll. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Geburt in einem Kaiserschnitt geendet hätte, wenn ich mich nicht in eine aufrechte Position begeben hätte. Und ich habe es geschafft, weil es war wirklich schwierig, weil jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, kam dann noch eine extra Wehe dazu. Und als ich dann in dieser aufrechten Position war, waren diese Wehenstürme weg. Dann hatte ich wieder plötzlich ganz normale Pausen zwischen den Wehen. Total verrückt. Ja? Und deswegen finde ich das wirklich wichtig und wertvoll. Und das ist mir auch ein großes Anliegen in meinem Schwangerschafts-Yoga, dass wir uns auch auf die Geburt vorbereiten. Dass wir die Atemtechniken lernen, die einem unter der Geburt unterstützen. Dass wir wissen, welche Posen sich vielleicht besonders eignen. Und es muss nie, ich finde, es ist nie eine, ja, die wirkliche Wahrheit. Also eine Freundin von mir hat sich super wohlgefühlt auf dem Rücken und da auch ihr Baby bekommen. Mhm. Ja. Also es kann auch ganz anders laufen.
Ja, dass es kein Dogma ist, das ist wichtig. Dass wir nicht jetzt liegen alle auf dem Rücken und jetzt plötzlich müssen alle aufrecht sein. Nein, man soll auf seinen eigenen Körper hören, was in diesem Moment passt. Ne? Das ist wichtig.
Ja, genau. Absolut. Und ja, darum geht es im Schwangerschafts-Yoga. Mhm.
Du wolltest und, noch was zur Meditation sagen.
Vorhin. Ich wollte noch was zur Meditation sagen, okay. Bei der Meditation, also haben wir zwei Ebenen. Einmal haben wir die ungeführte Meditation, wo es wirklich darum geht, quasi leer zu werden und den Verstand ruhig werden zu lassen. Und das kann am Anfang auch wirklich nur ein paar Sekunden sein. Also da gehen wir auch immer sehr, sehr schnell in die Wertung und sagen, oh Gott, ich kann das nicht. Und ich muss da jetzt mindestens 10 Minuten sitzen und ruhig sein. Das reicht auch schon, wenn man das anfängt mit einer Minute, ja, oder einer halben Minute. Am besten ist es, man stellt sich gar keinen Wecker. Manchen hilft es ja. Ich finde es aber eigentlich eher besser, es einfach sein zu lassen und zu gucken, okay, jetzt kommt wieder der Verstand, jetzt kommen die Stimmen wieder in meinen Kopf und dann lasse ich sie wieder los und komme wieder zurück zur Atmung. Da ist die Atmung nämlich in der Meditation auch eine super Brücke, weil wenn wir uns wirklich auf den Atem fokussieren, wie er ein- und ausströmt, dann können wir nicht denken. Mhm. Und das ist dann eine super Hilfe. Deswegen sagt man immer, konzentriere dich auf die Atmung.
Ja.
Ja, das ist der eine Punkt. Und die Meditation, dadurch, dass wir da ruhig und gelassen werden, das schützt uns auch quasi im Außen, dass egal mit was wir konfrontiert werden, wir wissen, okay, wir kommen damit klar und halt nicht gleich in diese Angst zu kommen, oh Gott, was passiert da jetzt gerade, sondern zu wissen, okay, ich atme, ich bin ruhig, ich schaue, was da passiert.
Ja.
Und der zweite wichtige Punkt sind geführte Meditationen. Was wir im Schwangerschafts-Yoga einfach nutzen, um die Verbindung zum Baby zu stärken. Also es sind dann quasi wie Fantasiereisen zum Baby hin. Und das ist einfach so eine schöne Art und Weise, Kontakt mit dem Baby aufzunehmen und einfach auch diese Verbindung schon zu spüren. Ich finde, gerade in der ersten Schwangerschaft, wenn man das Baby dann spürt, also wenn man die dritte spürt, dann ist bei vielen ja so, dass sie die Verbindung tatsächlich automatisch fühlen. Aber davor ist es vielleicht auch noch schwer. Also ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, irgendwie ich dachte, ich bin jetzt schwanger und dann fühle ich sofort diese Liebe. Und letztendlich spürt man nur die Nebenwirkung, also die Schwangerschaft, die man vielleicht hat. Ja. Und da sind halt Meditationen einfach sehr, sehr wertvoll, um trotzdem einfach schon dieses Band zu spüren, was ja da ist, seit der Empfängnis letztendlich besteht diese Verbindung und die wird immer da sein. Das ist sehr schön.
Das geht allen so, dass wir am Anfang, es ist abstrakt, ne? Und dann sieht man es vielleicht mal auf dem Monitor, was ja auch nicht so die Intuition fördert. Das ist ja eher was von außen kommt.
Ja, das ist ja gerade am Anfang, ne? Wenn noch kein Baby da ist, ist man ja auch total froh um diesen Termin, um zu gucken, geht es dem Baby gut? Viele so, dass sie Ängste haben, dass es vielleicht gar nicht mehr da sein könnte in den ersten Schwangerschaftswochen. Habe ich mich tatsächlich auch immer gefreut, vor allem in der ersten Schwangerschaft. In der zweiten war es dann nicht mehr so relevant. Jetzt, ich glaube, für die dritte könnte ich mir sogar vorstellen, da noch viel freier ranzugehen und es einfach geschehen zu lassen.
Ja. Kannst du denn mal irgendwie sowas, eine Übung zeigen, wie das mit so einer Meditation wäre?
So ein Baby zu spüren?
Ja.
Genau, also sollen wir es machen? Dann schließ mal deine Augen. Du kannst eine Hand auf dein Herz legen und eine Hand auf deinen Babybauch. Wenn die jetzt nicht da ist.
Nicht so. Aber ja, einige der Zuschauer vermutlich.
Ja, hoffentlich. Genau, und dann kannst du noch mal ganz liebevoll über deinen Bauch streicheln. Und langsam deinen Fokus zu deiner Atmung setzen, tief durch die Nase einatmen und dann noch durch die Nase wieder ausatmen. Und Und dann komm mit deinem Fokus mal zu deinem Herzen. Spür, wie dein Herz in deinem Brustkorb für dich schlägt. Spür die Kraft, spür die Power, die da dahinter steckt und wie sehr dein Herz für dich da ist. Und zwar jede Sekunde deines Lebens schlägt es für dich und bebt es für dich. Und in diesem Moment in deiner Schwangerschaft, in dieser ganz besonderen Zeit deines Lebens, schlägt nicht nur das Herz von dir in dir, sondern auch das Herz deines Babys. Ganz vital und kräftig und noch viel schneller als dein Herz schlägt es in deinem Bauch. Und trotz dessen, dass es in einer anderen Frequenz schlägt, schlägt es doch im gleichen Rhythmus mit deinem eigenen Herzen. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt vorstellen, wie ein roter Faden von deinem Herz zu dem Herz von deinem Baby gesponnen wird. Und dieser rote Faden ist euer Herzensfaden. Der Faden, die Verbindung, die für immer zwischen euch besteht. Und spür hier in diese Verbindung. Spüren die Sicherheit, die dadurch entsteht, dass du weißt, dass diese Verbindung für immer da sein wird und schon immer da war. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt noch deine Gedanken zu deinem Baby fließen lassen. Erzähl ihm, was gerade in dir geschieht, was du gerade wahrnimmst, welche Gedanken du hast. Und teile hier gerne auch deine Sorgen mit deinem Baby, weil dein Baby deine Emotionen sowieso wahrnimmt. Dein Baby kann in deinem Bauch alles spüren, was auch du spürst. Und es ist für ihn auch eine Wohltat, wenn du dein Baby da auf die Reise mitnimmst, was in dir vorgeht. Und dann bleib hier noch einen Moment ganz bei dir und bei deinem Baby. Genieß die Verbindung. Schenk dir gerne ein Lächeln dabei. Zieh die Mundwinkel nach oben und spür, wie dadurch die Freude in dir größer wird. Und dann nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Streichel nochmal ganz liebevoll über deinen Bauch. Und wenn du bereit bist, dann öffne ganz langsam deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt.
Ja, und das ist ganz kurz. Das kann man einfach mal so zwischendurch machen. Ne?
Ja, genau.
Keine große Sache.
Und ja, auch immer, ich finde das sehr, sehr wichtig, mit dem Baby da einfach auch zu sprechen und es mitzunehmen, gell?
Ja.
Dass man diese negativen Gefühle, die darf man nicht fühlen, aber letztendlich sind alle Gefühle da, um sie zu fühlen.
Ja, und das Baby bekommt sowieso mit. Und gerade wenn man sich ärgert oder mit dem Partner streitet, ist es gut, wenn man mit dem Baby spricht, das bist nicht du, das betrifft nicht dich, das ist mein Problem, das ist was Wichtiges, dass man...
Und da gibt es ja dann auch diese, also man weiß ja, dass die Gefühle, dass das Baby das schon alles mitbekommt. Und dann kann man ja auch so dieses Gefühl bekommen, oh Gott, ich darf jetzt gar keine Angst spüren oder keinen Stress. Und das ist aber nicht so. Das ist sogar, glaube ich, ganz gut für das Baby, wenn es alle Gefühle mitbekommt, yeah. die da sind. Und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir mit den Gefühlen um? Und wenn wir sie einfach fließen lassen, das war für mich auch so ein wundervoller Gamechanger, zu wissen, okay, ich darf auch wütend sein. Ich darf diese Wut einfach, darf sie rauslassen, ob jetzt innerlich oder wirklich jetzt lautstark. Und dann löst sie sich auf. Und wenn ich sie runterdrücke, dann bleibt sie einfach da. Ja. Und dann kommt sie immer wieder hoch. Immer wenn ich wieder irgendwo einen Trigger habe, dann kommt sie wieder hoch. Aber lasse ich sie einfach durchfließen, wie die Freude. Freude ist ja auch ein Gefühl, was wir einfach durchfließen lassen. Wir spüren es und die Freude ist dann auch wieder, die geht ja dann auch wieder weg. Und so ist es auch mit negativen Emotionen, die wir haben.
Ja, weil meistens kommen die Negativen sonst viel verstärkter irgendwann raus, wo es gar nicht passt, also wo es gar nicht angemessen ist, ne? Wenn man sie aufstaut.
Dann ist es fast quasi am Überlaufen und der andere, derjenige, der es abbekommt, weiß jetzt gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert. Ja? Und man weiß es sogar selbst nicht. Mhm. Ja. Genau, wir wollten aber nochmal zurück zur Intuition, oder ich würde ganz gerne nochmal zurück zur Intuition, weil da ist es nämlich viel leichter, immer gesagt, ja, vertrau deinem Herzen. Mhm. Das hört man ja gerne, aber wenn die Stimme des Kopfes so laut ist, dann können wir die ja gar nicht wahrnehmen, wie auch. Mhm. Und es gibt da eine ganz einfache Übung, um zu wissen, wie denn die Stimme mit einem spricht. Und das würde ich ganz gerne mit dir machen.
Okay.
Und zwar. Und
alle dürfen mitmachen.
Alle dürfen mitmachen, genau. was wir machen, ist, dass wir einmal kurz uns in uns hineinspüren und dann darfst du und alle anderen quasi einmal sagen, ich leite es dann auch an, deinen Namen sagen, wo du wohnst und welchen Tag wir heute haben. Mhm. Dann spüren wir in uns hinein, was für ein Gefühl entsteht da. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit falschen Angaben. Also du sagst dann deinen falschen Namen, deinen falschen Wohnort und den falschen Wochentag. Und dann spüren wir nochmal hinein. Mhm. Und dann gucken wir hinterher mal, was du da gefühlt hast. Ja?
Mhm. Wenn du willst, sag ich das laut oder sage ich das leise?
Das kannst du leise sagen. Okay. Es ist letztendlich eigentlich, vielleicht ist es sogar noch kraftvoller, wenn du es laut sagst, aber das musst du nicht. Letztendlich im Inneren, also deine Seele versteht ja alles auch und dein Verstand, was du innerlich zu dir sagst. Mhm. Ne?
Okay.
Genau, also nimm mal die Hände auf dein Herz, entspann dich und dann nimm einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund aus und dann lass den Atem fließen, konzentriere dich für einen Moment auf deine Atmung, spüre, wie der Atem durch deine Nase einfließt. Und durch die Nase wieder ausfließt. Und dann nimm mal wahr, wie dein Körper sich gerade fühlt, was du in deinem Körper spüren kannst. Ganz ohne Wertung, einfach nur der Status quo. Und dann sag einfach mal für dich deinen Namen. Ich heiße Hanna. Dann, wo du wohnst. Ich wohne in Bugging. Und dann den Wochentag, den wir heute haben. Heute ist Donnerstag. Und dann spür mal in deinen Körper, was sich da für ein Gefühl breit macht. Was du wahrnehmen kannst. Und vielleicht spürst du ein wohliges Gefühl von Ausdehnung, dass alles sich weitet oder vielleicht ein angenehmes Kribbeln. Und dann komm nochmal zurück zu deiner Atmung. Geh nochmal, leg hier nochmal den Fokus auf das Ein- und das Ausatmen. Und wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, wie weißes Licht durch deinen Körper flutet. So dass wir einfach nochmal in die Ausgangsposition zurückkommen. Dann machen wir die gleiche Übung noch einmal, aber jetzt mit falschen Aussagen. Also du sagst zu dir selber, bei mir zum Beispiel, ich heiße Julia, ich wohne in Köln und heute ist Montag. Mach das mal einfach für dich. Und wenn du fertig bist, dann spür auch jetzt nochmal in dich hinein. Was für ein Gefühl entsteht jetzt in deinem Körper? Und vielleicht merkst du, dass sich ein Unwohlsein breit macht, alles zusammenzieht, dein Herz vielleicht anfängt zu rasen. Dann nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug. Öffne deine Augen. Ja, vielleicht habt ihr jetzt wirklich einen Unterschied gemerkt, wie ihr euch gefühlt habt, nachdem ihr die Wahrheit gesprochen habt, nachdem ihr das Gelogene oder das Unwahre euch gesagt habt. Und das ist einfach quasi eine super, super Übung, um zu merken, okay, mein Körper signalisiert mir gerade, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Oder ja, damit gehe ich in Resonanz. Mhm. Ja, das ist stimmig für mich. Hast du es wahrnehmen?
Ja, bei mir hat die Atmung plötzlich, habe ich gedacht, huch, die ist gar nicht mehr frei. Ich habe erst gedacht, so ein Quatsch. Und dann, und dann habe ich gemerkt, dass die Atmung nicht mehr so geflossen ist wie vorher.
Ja, ja. Und je öfter man das trainiert, desto besser kann man einfach diese Intuition stärken. Ja? Mhm. Und das kann man ja mit allem Möglichen im Alltag integrieren und zu denken, ist jetzt das stimmig für mich oder das stimmig? Mhm. Damit kann man spielen. Und je öfter man das macht, desto besser kommt man in die Intuition. Und viele haben ja auch in der Schwangerschaft diese Intuition und merken, okay, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Zum Beispiel bei Schwangerschaftsvergiftung. Da habe ich das schon öfters gehört, dass die Frauen merken, okay, mir geht es überhaupt nicht gut und irgendwas stimmt nicht. Sie waren beim Frauenarzt, sie sagen, es ist alles okay, alles gut. Mhm. Gehen wieder nach Hause und merken aber, oh nee, irgendwie geht es mir wirklich nicht gut und gehen daraufhin ins Krankenhaus. Und dann wird festgestellt, dass sie eine Schwangerschaftsvergiftung haben. Mhm. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber auch in diese Richtung, wenn wir merken, irgendwas stimmt nicht, dass wir da beharrlich sind und sagen, egal, was der Arzt mir gerade da sagt, es geht mir wirklich nicht gut oder ich habe wirklich das Gefühl, was nicht stimmt. Oder eine Teilnehmerin hat erzählt, dass die hat ihr drittes Kind bekommen und hatte zwei wunderbare, natürliche Geburten. Und bei der dritten Geburt hat sie ab dem sechsten Monat total Panik bekommen, was die Geburt betraf. Mhm. Und meinte, okay, letztendlich hat sie sich für den geplanten Kaiserschnitt entschieden und der Arzt wollte sie eigentlich auch noch dahin zu lenken, zu sagen, hey, du hast jetzt zwei Kinder, wunderbar, natürlich auf die Welt bekommen, das schaffst du doch auch beim dritten. Und sie meinte, nee, sie braucht diesen Kaiserschnitt. Und letztendlich war die Nabelschnur so kurz, dass der Arzt meinte, okay, ja, du hattest vollkommen recht, das Baby wäre so gar nicht auf die Welt gekommen.
Ja.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, das ist interessant. Aber auch andersrum ist es wichtig, wenn die Ärzte einen so verrückt machen, dass man dann sich auf seine Intuition verlässt. Nein, es ist alles in Ordnung. Gerade wenn das Baby länger drin bleibt. Du hast vorhin gesagt, dein Kind war 18 Tage über dem Termin. Das wird ja heute gar nicht mehr zugelassen. Normalerweise wird ja am 10. Tag schon Panik gemacht. Und wenn man sich dann drauf verlässt und sagt, nein, ich habe das Gefühl, meinem Baby geht's gut. Das ist eben auch wichtig, so rum, ne?
Ja, das war bei mir auch so. Und ich hatte da Gott sei Dank eine Frauenärztin, die mich auch begleitet hat und die gesagt hat, okay, du kannst jeden Tag zu mir kommen und beschreiben, wie es dir und deinem Baby geht. Aber letztendlich war ich dann am 18. Tag auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich dem nicht mehr, jetzt kann ich diesem Druck nicht mehr standhalten.
Ja. Gut, 18. Tag, das ist ja auch wirklich lang.
Ja, aber man muss dazu sagen, also auch nach der Geburt haben sie gesagt, der war keine 18 Tage über Termin. Mhm. Das ist ja mit dem Errechnungstermin halt einfach auch so eine Sache. Wir haben gefastet davor und dadurch hat sich mein Eisprung halt nach hinten verschoben. Wer weiß dann genau, wie alt das Baby wirklich ist?
Ja.
In der Natur, wie viele Tage ist 280 oder 260? Wie lange geht normalerweise eine Schwangerschaft?
40 Wochen. Auf jeden Fall ist es ganz normal, wenn es zwei Wochen vorher und zwei Wochen nachher ist. Es ist völlig, völlig in Ordnung. Und das wird heute so oft dass man es gar nicht mehr, die Babys sind nicht gleich, wir Menschen sind nicht gleich. Eins möchte ein bisschen länger drin bleiben als das andere. Ne?
Ja, und so ist es ja auch in der Natur. Nicht jeder Apfel hat genau die gleiche Reife wie der andere Apfel. Ja?
Ja.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch bei der zweiten Geburt mich dann für die Eileitung entschieden habe. Da war es dann eine bewusste Entscheidung, weil er nach 10 Tagen immer noch da war und dann war ich im Krankenhaus, so wie man das macht nach dem 10. Tag. Und ich wusste nicht, ich gehe ins Krankenhaus und entscheide mich für die Einleitung oder nicht. Das wollte ich mir frei halten. Mhm. Und die Ärztin meinte dann auch, wir können auch noch bis Montag abwarten. Letztendlich kann ja auch niemand einem zwingen für so eine Entscheidung. Immer unsere eigene Entscheidung, auch wenn wir das denken. Aber Entscheidung kann keiner für dich treffen, außer du selbst. Ja. Und ich habe dann aber in mich reingespürt und gemerkt, okay, nee, der ist am Montag immer noch nicht da. Dem gefällt mich total gut in meinem Bauch. Und ich glaube, der braucht einfach nur einen Anstupser. Mhm. Und so war es. Und letztendlich hat mich diese Einleitung total geheilt von der ersten Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich hatte dadurch dann wirklich eine total normale Geburt.
Schön.
Und das fand ich schön. Also Einleitung muss nicht immer nur heißen, dass man, weil mein Glaubenssatz war, Einleitung bedeutet letztendlich eigentlich Kaiserschnitt oder schlimme Geburt. Und das muss aber nicht so sein. Und manchmal ist es halt auch einfach der richtige Weg, wenn es für einen selber passt.
Das ist interessant. Das ist schön, auch mal sowas zu hören, weil es ist schon oft so, dass durch eine Einleitung oft Komplikationen kommen. Nicht gleich Kaiserschnitt, aber dass es meistens irgendwelche doofen Sachen danach kommen. Und das ist schön, das auch mal so rumzuhören.
Ja, ich meine, das war bei meiner ersten Geburt ja auch so. Ich hätte sonst die Venenstimme wahrscheinlich nicht gehabt. Aber ich weiß halt auch nicht, wann sie sich wirklich auf den Weg gemacht hätten. Gell? Also jetzt würde ich vielleicht auf 14 Tage abwarten. Aber es war für mich einfach psychisch dann der Druck einfach so da. Und ich dachte tatsächlich bei dem zweiten Baby, es kommt eher zu früh. Und dann war ich halt wieder bei dem 10. Tag. Und das war dann einfach emotional so anstrengend, dass es für mich in dem Moment dann einfach die richtige Entscheidung war. Das wollte ich auch gerne teilen, weil
auch sehr wichtig. Wertvoll, ja.
Genau. Nee, ich wollte jetzt ganz gerne nochmal auf die Atemtechniken kommen und quasi prinzipiell, warum Yoga denn eigentlich für die Geburt wichtig ist. Aber ich weiß nicht, ob du noch ein Thema
hast. Nein, sehr gut.
Ja? Okay. Also bei Überatmung haben wir noch nicht wirklich viel gesprochen und das ist wichtig. Weil wir eigentlich in unserem Alltag, man sagt so um die 10% von dem Lungenvolumen eigentlich nutzt, was wir haben. 10%, das ist so wenig.
Ja.
Und gerade in der Schwangerschaft brauchen wir noch viel mehr Sauerstoff, weil der Sauerstoff, damit die Energie in die Zelle kommen kann, brauchen wir ja Nahrung. Und die Nahrung wird dann mit Sauerstoff quasi in den Mitochondrien verstoffwechselt und dann zur Energie gewonnen. Und in der Schwangerschaft muss unser Körper ja wirklich Hochleistungen vollbringen. Ja? Und deswegen braucht er noch viel, viel mehr Sauerstoff. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir wirklich das komplette Lungenvolumen ausnutzen können von unserem Körper. Mhm. Und immer wieder ganz, ganz bewusst zu atmen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dadurch meine Energie in der ersten Schwangerschaft wieder zurückkam, weil ich eben so wahnsinnig viel geatmet habe. Mhm. Dadurch habe ich halt auch noch gute Luft. Ja? Mhm. Also am besten natürlich an einem offenen Fenster, damit der Sauerstoff...
Ja, oder draußen, ja.
Ja, also zum einen sind das super Atemtechniken eben, um einfach Energie reinzubringen und unseren Körper quasi einfach wirklich so unterstützen können. Und es ist ja eigentlich recht einfach. Mhm. Also, muss einfach nur richtig atmen.
Ja, man braucht nichts, kein Werkzeug, keine Hilfsmittel.
Ja. Und das Zweite ist, dass die Atemtechniken einem unterstützen, dabei auch einfach Stress und Ängste abbauen zu können. Und es gibt eine Atemtechnik, die heißt Bienensummen. Das ist meine absolute Lieblingsübung, letztendlich eigentlich für alle Frauen, weil die eine Wirkung hat, also eine ausbalancierende Wirkung auf unser Hormonsystem. Weil dadurch, dass wir diesen Summton machen, das wirkt sich auf den Hypothalamus aus und der letztendlich ist ja für das ganze Hormonsystem verantwortlich. Und in Indien haben sie eine Studie gemacht eine Beobachtung. Das war 1993. Da haben sie circa 450 schwangere Frauen betreut, die alle die gleiche Ausgangssituation hatten. Und 112 von diesen Schwangeren haben jeden Tag, das war das Einzige, was sie anders gemacht haben, 5 bis 10 Minuten, 1 bis 2 Mal am Tag diese Atemtechnik zu machen. Und die haben erstaunliche Unterschiede gemerkt. Zum einen, dass bei keiner von diesen 112 Frauen kam es zu Bluthochdruck. Und in der Kontrollgruppe waren es 25%.
Aha, das ist interessant.
Das ist interessant, ne? Dann gab es weniger Frühgeburten, es gab eine geringere Anzahl an Fehlgeburten und die Geburten waren im Schnitt 25% kürzer als in der Kontrollgruppe. Mhm. Und es gab keine Schmerztherapie unter der Geburt. Und die Babys kein Baby hatte einen Sauerstoffmangel nach der Geburt. Und ich glaube, in der Kontrollgruppe waren es 12%. Mhm. Und ist es nicht. Also,
das ist ja unglaublich.
Total schön.
Ja.
Ja. Und die würde ich gerne euch allen mitgeben. Ich habe die auch tatsächlich unter der Geburt gemacht, mhm. weil sie eben, also was ja wichtig ist in der Geburt, ist, dass wir loslassen und dass wir uns entspannen und dass wir uns öffnen. Und diese Atemtechnik, die löst gerade halt eben ganz, ganz, ganz eindrücklich Stress und Anspannung. Also du siehst, wir machen heute viele Übungen.
Ja, sehr schön.
Und das machen wir jetzt noch zusammen. Also es ist ganz einfach. Und zwar nehmt ihr einfach eure Finger und macht sie in euer Ohr. Ich muss nur noch kurz hören. Und dann atmen wir tief ein und mit der Ausatmung machen wir einen Summton wie die Biene. Und was dabei wichtig ist, dass wir in die komplette Entspannung gehen. Also nicht angespannt, sondern wirklich die Schulter nach unten und einfach in eine schöne, entspannte Pose zu gehen und diesen Brummton einfach total zu genießen, ja? Mhm. Und das machen wir jetzt einfach mal für 5 Runden. Das sind nicht ganz 5 bis 10 Minuten, aber da können wir einfach schon eine schöne Wirkung sehen.
Genau. Mhm. Okay.
Also, könnt euch die Finger in die Ohren stecken, 5 Runden davon und dann einfach nochmal kurz nachspüren. Ihr könnt dann die Finger wieder aus dem Ohr nehmen, damit ihr
was hört.
Genau. Und die Augen schließen. Genau. Dann fühlt ihr euch nicht vielleicht ganz so doof dabei. Genau, und wenn ihr fertig seid, dann lasst den Atem einfach nochmal fließen, spürt in euch hinein. Genau, und dann könnt ihr langsam wieder eure Augen öffnen. Und wie war es für dich?
Also mir ist eingefallen, oder ich weiß, dass die Verbindung zwischen dem Beckenboden und der Kehle, das ist nämlich eine wichtige Verbindung. Und deshalb ist es gut, wenn man während der Geburt die Kehle öffnet und Töne macht. Also man kann singen, man kann einfach so dieses Summen machen, das ist einfach entspannt auch den Beckenboden. Das ist eine ganz wichtige,
ja.
Ganz wichtig zu wissen.
Super. Also ich habe dieses Bienensummen immer in den Wehenpausen gemacht, also nicht unter der Wehe.
Aha.
Ja. Okay. Und unter der Wehe gibt es auch eine unglaublich einfache, aber sehr, sehr effiziente Atemtechnik, und zwar einfach die Bauchatmung. Weil während dieser Kontraktion erhebt sich ja die Gebärmutter, um Platz zu schaffen für das Baby. Mhm. Und wenn wir dabei quasi so lange wie möglich in den Bauch atmen, dann unterstützen wir diesen Raum, der da geschaffen wird. Und dadurch kann sich auch die Dauer und die Intensität von der Wehe halt dann letztendlich verkürzen.
Mhm. Die Verspannung wahrscheinlich.
Mhm.
Mhm. Können wir dann zum Beispiel Übungen, die für die verschiedenen Trimenons, also für das erste Drittel und das zweite und das dritte, kann man da sagen, was ist denn in den ersten Monaten wichtig und so, gibt es da was zum...
Also was man jetzt sagt im Schwangerschafts-Yoga ist, dass man eigentlich in der 13. Woche startet, also wenn das erste Trimester abgeschlossen ist. Wenn man schon Yoga geübt hat und das einfach weitermacht, das ist überhaupt gar kein Problem.
Mhm.
Und letztendlich ist es nur so ein bisschen eine Absicherung, warum man das sagt, weil ja es einfach in den ersten 12 Wochen ja noch eher die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Fehlgeburt da sein kann und dass man halt auch weiß, dass Überanstrengung letztendlich auch dazu führen kann. Ne? Mhm. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich im Yoga überanstrengt.
Ja,
aber das
und man
ist
kann ja auch jederzeit sein Level ändern. Also man kann
ja, aber es gibt auch Menschen, die einfach so, oh, ich muss das jetzt mhm. und ich muss Power durchgehen. Und das ist halt einfach nicht das Ziel im ersten mhm. Da geht es ja eher einfach um Ruhe, um Gelassenheit, da würde ich sehr die Atmung einfach in den Vordergrund stellen mhm. und sonst einfach halt zu gucken, was brauche ich jetzt, was tut mir jetzt gut und da wirklich halt in diese Achtsamkeit zu gehen. Ja. Das wäre so das fürs erste Trimester, aber meine Yogakurse, die starten quasi ab der 13. Woche. Mhm. Dann das zweite Trimester ist ja eigentlich so diese Phase, wo wir vor allem viele Frauen sich wirklich sehr wohlfühlen mhm. und sehr in ihrer Kraft sind. Da gibt es letztendlich eigentlich nichts, was man nicht tun sollte, außer halt die Dinge, die man in der Schwangerschaft im Yoga nicht praktiziert. Und im letzten Drittel, finde ich, kann man dann den Fokus so ein bisschen wieder mehr auf die Meditation setzen, auf langsame Bewegungen, auf die Atemtechniken und einfach so nutzen zur Vorbereitung auf die Geburt. Also es gibt Frauen, die machen wirklich bis zum letzten Tag vor der Geburt ihre Yoga-Praxis. Mhm. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich in den letzten Tagen dann nicht mehr das Bedürfnis hatte, mich jetzt groß zu bewegen. Mhm. Also ich bin eher bei der Atmung, bei der Meditation, vielleicht ein bisschen einfach, was sich gut angefühlt hat. Aber das, da darf man wirklich einfach auf sich hören, was einem gut tut.
Mhm. Ich habe es bis ganz zuletzt gemacht und auch während der Geburt. Das fand ich total schön.
Ja, schön, ja.
Und was sehr auch wichtig ist, wenn man so wie Hockstellungen oder so Sachen, wenn man das in der Schwangerschaft macht, fällt es einem auch während der Geburt leichter, dass man dann auch sozusagen ein bisschen trainiert ist, dass man die, mhm. ne, was man sonst vielleicht ohne Yoga nicht könnte, dass man dann während der Geburt besser in diese sehr sinnvollen, aufrechten Haltungen gehen kann.
Ja, das ist auch, ich sage immer, das ist mein Königsasana, die tiefe Hocke. Da muss man nur, wenn man quasi in diese Überdehnung kommt, also in der Schwangerschaft sind wir kann das sein, dass wir besonders dehnfähig sind. Mhm. Wenn wir da zu sehr diese Hüftöffnung praktizieren und wir merken, okay, wir sind viel offener als davor und das toll finden, kann es auch sein, dass das quasi diese Hypophysenlockerung verstärken kann. Und da ist es dann vielleicht sogar besser, wenn man nicht in diese extreme Überdehnung geht.
Ja, immer sehr achtsam sein bei allen Übungen.
Genau, ja, einfach auch, das ist so wichtig, das ist auch wieder schön, dass wir uns an diese Dehnungsgrenze nur anlehnen und nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen und sagen, ich will aber jetzt tiefer kommen, weil wir das machen. Und wenn wir da in eher schon so einen Schmerz reinkommen, dann arbeiten wir nämlich genau gegen die Dehnung, gegen die Dehnfähigkeit, weil der Kopf dann merkt, okay, da ist Schmerz und der signalisiert dem Muskel, spann dich an, anstelle loszulassen. Und wenn wir uns dann langsam antasten, dahin gehen, wo es sich gut für uns anfällt und dann einfach nur da reinatmen, dann sagt der Kopf, okay, du kannst dich entspannen, Muskel. Mhm. Dadurch kommen wir dann in diese Dehnung letztendlich, die dann wertvoll ist. Ja.
Genau. Haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Fällt dir noch was ein?
Also eben, was halt einfach schön ist über die Geburtsposen, das hat er jetzt ja schon gesagt, die Hocke bietet sich da an, aber auch so ganz, ganz viele kreisende Bewegungen zu machen. Mhm. Das ist ja auch sowas, was ich sehr, also die Hüftöffnung, die wir haben, die muss ja nicht nur in der Hocke sein, sondern die kann zum Beispiel auch auf einem Ball sein und da dann die kreisende Bewegungen zu machen. Und da auch wirklich halt darauf zu hören, also ich finde, unter der Geburt signalisiert der Körper ja sehr genau, was ihm gut tut und was nicht. Mhm. Weil ich hatte in der ersten Geburt eigentlich auch die Vorstellung, dass ich ganz gerne auf einem Geburtshocker entbinden möchte. Und dann habe ich mich da drauf gesetzt und bin sofort wieder aufgestanden. Ich sage, nee, das geht gar nicht, ja. Mhm. Das geht gar nicht. Und fand ich sehr imposant, ja. Letztendlich war ich dann auf den Knien so. Und bin dann eher so ein bisschen nach unten gegangen. Ja, vier Füße, aber mit quasi
ab dem Bett,
wo ich mich festhalten konnte.
Ja, das ist auch gut, ja.
Ja.
Genau, und genau. Deswegen ist es total gut, wenn man während der Schwangerschaft schon seine Intuition stärkt, um dann wirklich dieser folgen zu können, ne,
Und sich auch wirklich zu trauen, zu sich zu stehen. Das finde ich auch noch was so wichtig ist in der Schwangerschaft, die Pausen sich zu gönnen und zu sagen, okay, nee, ich kann jetzt nicht noch ein Projekt annehmen, sondern ich sage jetzt nein, weil ich einfach mehr Ruhe brauche. Ja? Mhm. Und das ist, finde ich, ist in unserer Gesellschaft so, es wird so anerkannt zu sagen, oh, die hat bis zum Schluss gearbeitet. Mhm. Oder die hat noch bis zum Schluss, keine Ahnung, was gemacht. Mhm. Und ich hatte da auch immer so einen Ehrgeiz in mir und wollte da nicht zur Last fallen. Mhm. Also mein Mann musste dann noch streichen und ich dachte, oh Gott, wenn er jetzt streicht, kann ich mich jetzt nicht faul aufs Sofa legen, sondern ich muss dann, keine Ahnung, die Wohnung aufräumen. Was ich dann auch getan habe und jetzt würde ich es nicht mehr tun, weil letztendlich ist ja dieses Baby, also man, was ist das für eine Meisterleistung, dieses Baby in einem ranwachsen zu lassen, ne? Ja. Und das halt wirklich zu sehen und da auch Hilfe anzunehmen, finde ich so wertvoll, weil das ist auch gerade im Wochenbett so ein Geschenk, wenn man das da schon kann. Mhm. Ne? Also wenn man da wirklich Hilfe annehmen kann und auch danach fragen kann, weil viele möchten ja helfen, wollen sich aber auch nicht aufdrängen.
Ja.
Ja, und das
gut aussprechen kann, ja.
Und das ist alles irgendwie Yoga für mich.
Sehr schön. Du hast einen Kurs gemacht. Kannst du dir noch ein bisschen davon erzählen? Einen Kurs, den jetzt die Zuschauer sich zu Gemüte führen können.
Ja, genau. Also ich habe in meiner zweiten Schwangerschaft habe ich einen Schwangerschafts-Yoga online Programm aufgenommen und da sind, also kann man online trainieren und zwar dann, wann man möchte und wo man möchte und wie lange man möchte. Es gibt dann verschiedene Einheiten, die halt also nur 15 Minuten lang sind, 40 Minuten und die längsten sind eine Stunde und 15 Minuten, wo es dann quasi so diese komplett Thematik zwischen Asanas, Meditation und Pranayama beinhaltet. Und einfach diese Flexibilität finde ich so wichtig und schön, wenn man online trainiert, weil es so gut in den Alltag integrierbar ist, gerade wenn man wenig Zeit hat, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht ins Yoga-Studio, sondern ich rolle jetzt hier einfach meine Matte aus und mache da meine Yoga-Einheit. Und das Schöne ist, dass manche Frauen haben in der Schwangerschaft Bedenken, dass sie als Anfängerin das nicht online machen können. Das ist aber gar kein Problem. Also das habe ich... Ich habe eine Zeit lang quasi online unterrichtet, auch über Zoom und habe da festgestellt, dass es gar kein Problem ist für die Schwangeren, nicht live bei mir zu sein, weil einfach die Anleitung so gut ist und die Posen letztendlich so einfach, in Anführungszeichen, dass man das gut machen kann von zu Hause aus. Und genau, ein Kapitel beschäftigt sich mit der Geburtsvorbereitung, weil mir das einfach so eine Herzensangelegenheit ist. Und meine Schwester, die ist Psychologin und Hypnotherapeutin, die hat mit mir gemeinsam eine mentale Hypnoaufnahme gemacht, die man sich dann drei Wochen vor der Geburt anhören kann, um sich einfach mental darauf vorzubereiten. Und das braucht er einfach für unseren Körper ist es gar nicht wichtig, ob er die Erfahrung wirklich gemacht hat oder ob wir ihm nur über die Meditation das Gefühl geben, dass die Erfahrung da ist. Und das macht man letztendlich bei der Hypnose. Und dadurch, dass man sich das dann jeden Tag anhört, hat die Erfahrung einfach gezeigt, dass die Frauen viel gelassener in die Geburt gehen und auch in der Geburt viel gelassener bei sich sein können. Das ist so die Rückmeldung, die ich jetzt schon vielen gehört habe. Also nicht nur über diese mentale Vorbereitung, sondern Frauen, die Yoga machen, sind meistens in der Körperwahrnehmung deutlich mehr bei sich unter der Geburt als Frauen, die kein Yoga gemacht haben. Was ich sehr schön finde. Ja.
Ja.
Genau. Und das ist der Kurs. Also es gibt geführte Meditationen, Atemtechniken und eben Yoga-Sequenzen einfach für die Schwangerschaft.
Mhm. Unterrichtest du auch live, also ich meine vor Ort?
Ja, habe ich jetzt wieder angefangen. Das war ja jetzt lange nicht möglich und das war auch ganz gut, weil das so meine Elternzeit war. Also weil mein Kleiner ist jetzt, wird im Sommer 2 und jetzt hatte ich den Impuls wieder zu unterrichten und das fange ich jetzt gerade wieder an, ja.
Das können wir dann ja hier drunter verlinken, deine Website, wo man dich findet.
Genau.
Gut.
Schön.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das schöne Interview.
Herzlichen Dank dir, ja.
Ja, gerne. Und noch viel Freude und viel Erfolg mit deinen Kursen.
Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne.